Demut ist eine Provokation für das Selbstverständnis des modernen Menschen. Der Demütige ist dienend, nicht weil er keine andere Wahl hätte, sondern weil er es für richtig hält. Diesen Satz schreibt Birger Menke in seinem Spiegelartikel »Wiederkehr der Demut, ergebt euch«. Und in diesen Zeilen wird deutlich, dass Demut wohl etwas veraltet ist. Etwas, das nicht mehr in unsere moderne oder postmoderne Gesellschaft hereinpasst. Aber wenn wir in der Geschichte zurückblicken, dann sehen wir, so ganz was Neues ist das nicht. Schon in der Antike und in der Aufklärung wurde Demut als Schwäche gedeutet. Friedrich Nietzsche verglich Demut mit Sklavenmoral und beschrieb es als Haltung eines kriechenden Wurms. Warum ist das so, dass Menschen demütig zu sein als eine Provokation für ihr Menschenbild empfinden und Demut als etwas Abstoßendes und Erniedrigendes empfinden? Seit der Zeit der Aufklärung rückt sich der Mensch und sein Ego, sein Ich, immer mehr ins Zentrum seiner Lebenswirklichkeit und setzt sich immer mehr selbst zum Maß aller Dinge. In einer Gesellschaft, wo das Ich im Zentrum steht und man nicht unter anderen, sondern über anderen stehen will und ständig danach strebt, schöner, reicher, schlauer, erfolgreicher, mächtiger, einflussreicher zu sein als andere und das Lebensziel darin besteht, sich selbst zu verwirklichen, da hat doch Demut nun wirklich keinen Platz. Damals wie heute sieht man Demut immer in Verbindung mit Unterwürfigkeit. Zuzugeben, dass jemand weiterspringen kann als ich und auch sonst bessere Fähigkeiten hat, wie das jetzt hier im Anspiel der Fall war, das hat doch zur Folge, dass der auf mich herabschaut. Das ist doch unterdrückend. Das ist doch schmerzhaft. Ein sehr, sehr reicher Mensch, ein Milliardär, besaß die längste Yacht der Welt im Wert von 350 Millionen Euro. Und dieser Milliardär hatte ein großes Problem. Eines Nachts rief er völlig aufgelöst einen seiner Freunde an und musste ihm das Problem mitteilen, das bei ihm diesen kleinen Nervenzusammenbruch ausgelöst hatte. Ein reicher Scheich hatte jetzt eine noch größere und längere Yacht als er, die ganze 17,5 Meter länger war. Und er rief seinen Freund nachts an und war unter Tränen. Er musste zugeben, der Scheich hat eine längere Yacht als ich. Und was hat dieser Milliardär für ein Problem? Er hat eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Er ist gesellschaftlich hoch angesehen, steht über dem Urteil anderer. Aber jetzt ist doch jemand da, der hat noch eine längere Yacht als ich. Und das sehen doch die Leute. Und das ist doch unterdrückend. Das ist doch schmerzhaft. Das ist doch demütigend, erniedrigend. Jemand zuzugeben, dass jemand mehr hat, etwas besser kann, dann steht er über mir. Ja, wie das schon eben angeklungen ist, befinden wir uns in der Predigtreihe Lust auf gutes Leben, 15 Tugenden neu entdeckt. Und heute geht es um die Tugend Demut. Und das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und heute geht es um die Frage, wie Demut uns zu einem befreiten Lebensstil führen kann. Und nach dem, was wir gerade gehört haben, klingt das doch sehr widersetzlich. Wie kommt man auf die Idee, dass Demut einen frei machen kann, einen befreit, wenn es doch immer mit Unterdrückung und Erniedrigung zusammenhängt? Über dieses Beispiel gerade eben von dem Milliardär, da schmunzelt man vielleicht so ein bisschen. Ja, der eine hat eine Yacht, die ist ein bisschen länger, ach, die Reichen und ihre Probleme. Aber wie sieht das bei uns im Leben mit der Konkurrenz aus? Wir leben ja in einem Zeitalter der sozialen Medien, also Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter, Twitter, was es alles heutzutage so gibt. Und da kann man Bilder von sich rein, also posten, reinsetzen, ins Internet hochladen oder Texte. Und man kann anderen zeigen, wie schön man Urlaub macht, wie toll man essen geht, was man sich alles leisten kann, was man alles so für Fähigkeiten hat, wie gut man in seinem Hobby ist. Kann man alles da reinsetzen, sodass das andere sehen können. Und dann gibt es noch irgendwelche Apps oder Programme, damit kann man die Bilder dann noch bearbeiten und noch schöner machen, dass das noch schöner aussieht, irgendwie vom Style, vom Stil. Und warum ist das so in? Warum machen Menschen das? Natürlich sind wir Menschen ein Wesen, die uns gerne mitteilen, die gerne kommunizieren und das, was wir erleben, auch weitergeben. Aber ich glaube, wir machen das auch oft, um anderen Menschen etwas zu beweisen, um sie zu beeindrucken, ja, wie toll, perfekt und schön doch unser Leben ist. Das können wir ins Internet reinstellen. Wir wollen schöner, reicher, stärker, schlauer, mächtiger, einflussreicher, erfolgreicher sein als andere. Und ich glaube, im Alltag ist das vielleicht öfter unsere Motivation, als uns das irgendwie bewusst ist. Aber sich ständig mit anderen zu konkurrieren und zu zeigen, wie toll man ist, das kann auch manchmal ganz schön anstrengend sein. Dann muss man sich Sachen kaufen die man sich nicht leisten kann. Oder man muss Klamotten anziehen, die man vielleicht gar nicht so toll findet, aber die sind ja in. Dann muss ich die anziehen, auf jeden Fall. Und man lebt dann vielleicht einen Lebensstil, den man selbst gar nicht unbedingt so leben möchte. Ein guter Freund von mir aus Gießen, der hatte einen kleinen Tick, das ist auch mehreren so aufgefallen. Alles vom Unterhemd über Jeans bis zu Socken musste alles von einer teuren Marke sein. Also am besten immer Tommy Hilfiger, Armani, Gucci oder sonstiges. Also alles musste immer von einer teuren Marke sein. Und er hat Bauingenieurwesen studiert. Und um sich diese ganzen Sachen leisten zu können, hat er auch neben Studium ziemlich viel gearbeitet. Auch am Wochenende dann, Samstag, Sonntags, als Bauleiter oder im Architektenbüro. Und dann hatte der natürlich nicht so viel Zeit für seine Freundin, das war dann auch oft ein Problem. Und es gab da Streitigkeiten. Und eines Abends hatten wir ein Gespräch und dann sind wir auch auf dieses Thema gekommen. Dann habe ich ihn gefragt, ja, also warum machst du das? Warum kaufst du dir diese Klamotten die ganze Zeit? Also warum kaufst du dir Socken von Tommy Hilfiger? Ich meine, man ist Student. Habe ich ihn gefragt, ja, warum machst du das? Dann hat er zu mir gesagt, ich will besser sein als die anderen. Wenn ich mir die Sachen hier leisten kann, die sich die anderen nicht leisten können, dann bin ich besser als die. Dann fühle ich mich mehr wert. Und ich will auch, dass die anderen das sehen. Dass ich über ihnen stehe und mehr habe. Ich bin wertvoller. Und obwohl man glaubt, ja, indem man sich so darstellt, ja, was man so alles hat und wie toll man ist, und man denkt, oh, jetzt stehe ich über den anderen, ich habe den übertrumpft und stehe über der Meinung und dem Urteil der anderen, weil ich habe ja mehr oder ich kann mehr. Man denkt, dadurch ist man befreit von dem Urteil anderer, aber in Wirklichkeit ist man gefangen davon, anderen Menschen etwas beweisen zu müssen und sie zu beeindrucken. Unser Stolz versklavt uns und knechtet uns, weil wir ständig unter dem Druck stehen, dass wir anderen etwas beweisen müssen sie beeindrucken. Im Gegensatz dazu behaupte ich, dass ein demütiger Mensch ein freier Mensch ist, weil er andere nicht beeindrucken muss. Ein demütiger Mensch steht nicht unter Druck, Er ist nicht heuchlerisch. Er verstellt sich nicht. Er steht nicht im Wettkampf mit anderen. Er ist frei, ganz und gar er selbst zu sein. Ein demütiger Mensch ist frei von dem Drang, anders und besser sein zu müssen als andere. Und zwar frei, weil er zufrieden damit ist, wie Gott ihn gemacht hat. Ein demütiger Mensch will die beste Version von sich selbst sein. Er will der beste Mensch sein, der er sein kann. Und es kommt ihm nicht darauf an, der beste Sänger der Welt zu sein oder die Toiletten in der Kirche zu putzen, weil er verstanden hat, dass sein Wert nicht von seiner Tätigkeit abhängt, sondern davon, ob er das tut, was Gott ihm aufgetragen hat. Wenn wir in der Gesellschaft, wenn Gott uns etwas aufträgt, das wir tun sollen, was in der Gesellschaft nicht unbedingt hoch angesehen ist, erfordert das Demut. Ich weiß noch, als ich studiert habe, dann ist man ja auch Student auf Geburtstagsfeiern und so weiter unterwegs und man trifft andere Studenten und dann kommt man natürlich ins Gespräch, ja, was studierst du? Und dann, ja, Tiermedizin oder Jura oder Lehramt und so weiter. Und dann kommt die Frage zurück an mich, ja, was machst du denn? Ja, ich studiere Theologie. Dann ist erstmal die Frage, Rückfrage, ja, was ist das denn? Was macht man da? Was lernt man da? Ja, da muss man den so ein bisschen erklären. Ja, das ist mit der Bibel und sowas wie Religion, damit die Leute das verstehen. Und dann kommt ja die Frage, ja, was kannst du dann machen? Bist du dann Priester? Und dann sage ich, ja, nee, also nicht so, nicht Priester. Ja, Pfarrer, ja, auch nicht so richtig Pfarrer, also sowas wie ein Pastor. Und dann die Leute verstehen das nicht so ganz und sagen, ja, okay. Aber man hat so das Gefühl, ja, die denken, was ist das denn für ein komischer Typ? Also ich hatte das so empfinden, die denken, was ist das für ein komischer Typ, der das sowas macht? In der Gesellschaft ist das nicht bekannt, ist das auch nicht hoch angesehen. Warum macht man sowas überhaupt? Und das war für mich wirklich gar nicht mal so einfach, weil man denkt so, ja, ich fühle mich hier total komisch, Außenseiter, ich mache hier sowas, was keiner kennt, was keiner versteht. Aber das erfordert Demut, diesen Weg mit Gott zu gehen. Und Gott hat mit jedem Menschen seinen eigenen Weg. Gott gibt uns unterschiedliche Aufgaben und Fähigkeiten. Gott hat einen Gesamtplan. Und in seinem großen Plan hat er eine Aufgabe für uns, eine Rolle, die wir erfüllen sollen. Und wir verschwenden oft sehr viel Zeit und Energie damit, ständig zu versuchen, das zu tun, wozu Gott uns nicht berufen hat, wozu Gott uns auch nicht befähigt hat. Und wenn wir ständig versuchen, da auszubrechen, werden wir keine Freude in unserem Leben empfinden, weil uns das zermürbt. Wenn wir das erkennen, was Gott mit unserem Leben vorhat und diesen Weg gehen, das, was Demut erfordert, werden wir Freude empfinden. Es gibt viele unglückliche Menschen, die sind unzufrieden damit, wer sie sind. Vielleicht sagt jemand, oh, ich bin nur Mutter, ich bin nur eine Mutter. Aber sowas gibt es nicht. Das ist eine ganz große Aufgabe. Bei Gott ist eine Mutter ganz groß angesehen. Wir beklagen uns vielleicht oft, ach, ich bin nur dieses oder ich bin nur jenes. Aber ich glaube, das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass wir ihm mit Freude dienen, an dem Ort, wo er uns hingestellt hat und mit den Fähigkeiten, mit denen er uns begabt hat. Und damit bedeutet Demut auch tatsächlich, unter etwas zu stehen. Und Demut bedeutet, in und unter Gottes Willen für mein Leben zu stehen. Wir leben nicht für uns selbst, sondern für Gott. Nicht alles muss in unserem Leben bequem sein und sich gut anfühlen. Manchmal müssen wir auch Opfer bringen, die von uns gefordert werden. Manchmal müssen wir da sein, wo wir lieber nicht wären und auch das tun, was wir vielleicht nicht tun würden. Und das erfordert Demut. Ach, da kommt gerade der Manu rein. Ich habe jetzt gerade eine Geschichte, die dich auch betrifft gleich. Und zwar diejenigen, die mit mir arbeiten oder zu tun haben, zum Beispiel der Manu, die wissen das schon, um vielleicht milde auszudrücken. Ich bin nicht gerade der begabteste Handwerker. Also mein Vater hat früher immer zu mir gesagt, du hast zwei linke Hände. Und das ist wirklich nicht meine Stärke. Mein Freund, mein bester Kumpel, der war da anders. Der musste seinem Vater auch immer auf dem Bau helfen und hatte dann auch viel mehr Ahnung, was man da so machen kann, machen muss. Und in der Jugendzeit, wenn man dann so unterwegs war oder irgendeine handwerkliche Aufgabe angefallen und ich habe mich da versucht, okay, dann kam mein Freund, geh beiseite, jetzt komme ich. Und er hat das dann gemacht und war der große Held und natürlich vor den ganzen Mädels auch, die dann, boah, beeindruckt von dem. Ja, und ich stehe da, ich bin der Loser, kann das nicht. Aber was soll ich jetzt machen? Gott hat mir nicht dieses Talent gegeben, nicht diese Fähigkeit. Und ich kann jetzt natürlich versuchen und sagen, ich streng mich jetzt da an. Und ich lerne mir jetzt hier Dinge an und irgendwelche Fähigkeiten. Und dann kann ich das, wenn mal was anfällt, auch anderen zeigen, damit ich dann nicht bloß dastehe. Ich könnte aber auch, wenn ich zum Beispiel sehe, ja, hier in der Gemeinde ist irgendwas kaputt, und ich will das reparieren. Und bevor ich das mit meinen Talenten und Fähigkeiten noch schlimmer mache, könnte ich auch einfach den Manu fragen und ihn um Hilfe bitten, ob er das macht. Ich muss dann zugeben, ich kann das nicht und ich brauche Hilfe. Und das erfordert Demut. Und dann gehört zu Demut auch, das dem anderen zu gönnen, dass er das besser kann, wie wir das hier in dem Anspiel gesehen haben. Unser Stolz verhindert uns, dass wir das von anderen von Herzen gönnen. Ja, dass Gott ihnen vielleicht die Fähigkeit gegeben hat, dass sie mehr können oder mehr haben oder was auch immer. Ein demütiger Mensch ist bereit, dem anderen das auch von Herzen zu gönnen, wie wir das hier auch in dem Anspiel gesehen haben. Luther hat es sehr schön ausgedrückt. Er sagt, der Mensch sollte vielmehr so gesinnt sein, dass er zu Gott sagen könnte, lieber Herr und Gott, was du mir gegeben hast, will ich fröhlichen Herzens mit Dank annehmen. Was du mir aber nicht geben willst, darauf will ich gerne verzichten. Ich will mich mit wenigen gut genauso zufrieden geben wie mit großem Reichtum. So einer wäre viel seliger oder könnte man auch sagen glücklicher oder auch freier. Wir Menschen vergleichen uns und lassen uns beeindrucken von dem, was Menschen tun. Aber Gott ist nicht davon beeindruckt, was wir tun, sondern vielmehr von unseren Beweggründen, von unserer Herzenseinstellung, warum wir etwas tun. Niemand ist frei, bis er nicht davon loskommt, anderen etwas beweisen zu müssen oder sie zu beeindrucken. Aber wie können wir diese Freiheit erlangen oder diese Demut erlangen, die uns befähigt dazu, anderen Menschen etwas zu gönnen, uns nicht zu vergleichen, uns nicht ständig versuchen, besser darzustellen? In Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lehrt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Das ist hier sehr faszinierend. Jesus, der wahrhafte Gott ist, der durch den alles geschaffen ist, der das riesige, unendliche Universum gemacht hat, sagt von sich aus, er, der alles kann, tun und lassen kann, was er will, ich bin demütig, ich bin sanftmütig. Und sein Ziel ist es, uns von unserem Stolz zu befreien, unserem Stolz, der uns ständig knechtet und uns treibt, anderen etwas beweisen zu müssen. Jesus will uns Ruhe schenken. Wir sehen, was Demut hier alles mit sich bringt. Es bringt Erleichterung für die Seele, Erfrischung für unsere Gedanken, für unseren Willen und für unsere Gefühle. Jesus will uns Ruhe schenken und uns davon befreien, ständig damit zu kämpfen, dass wir nicht mit uns zufrieden sind, wie wir sind. Diese Lasten, die wir ständig mit uns mittragen, dass wir uns vergleichen, besser sein zu müssen, unzufrieden mit uns selbst zu sein. Dazu lädt uns Jesus ein, das an ihn abzugeben. Demut ist nämlich der Herrschaftsstil von Jesus. Wenn man das Neue Testament liest, dann sieht man, dass Demut ganz oft in dem Zusammenhang auftaucht, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht. Demut ist die Herrschaftsstil Jesu, der befreit, ein frohes und leichtes Leben schenkt. Der Lebensstil dieser Welt, der stolz ist, der knechtet uns und versklavt uns. Er treibt uns und wir stehen unter dem Druck, ständig etwas leisten zu müssen. Und diese Demut wird im Neuen Testament als Frucht des Heiligen Geistes beschrieben. Also das ist jetzt vielleicht nicht eine klassische Tugend, eine Charaktereigenschaft, die wir so erlernen können, sondern das ist etwas, was aus der engen Beziehung zu Jesus wächst, weil ich mich dann im richtigen Licht sehe, wie ich vor Gott stehe. Das bedeutet Demut. Demut heißt, sich im richtigen Verhältnis zu Gott zu sehen. Nicht weniger und geringer, aber auch nicht mehr und höher von sich selbst zu denken. Wenn ich mich so annehmen kann, wie ich bin, wenn ich durch die Demut, die Gott mir schenkt in seiner Beziehung, die Kraft bekomme, mich so anzunehmen, wie ich bin und zufrieden zu sein und ich auch den Mut habe, vielleicht sogar meine äußere Fassade ein bisschen fallen zu lassen, dann kann das schon ganz schön befreiend sein. Aber dann habe ich ja immer noch ein Problem, weil der andere sieht mich ja dann, wie ich wirklich bin und guckt dann von oben auf mich herab. Und dann ist das doch immer noch schmerzhaft. Aber wenn das der Fall ist, wenn das unsere Sorge ist, dass andere von oben auf uns herabgucken, dann kann ich uns beruhigen. Folgende Verheißung gibt uns Gott in der Bibel, von denen der Jochen auch eben einige schon vorgelesen hat. Ich nenne auch noch mal ein paar. Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Und Jesus sagt selber im Neuen Testament einige Male, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erniedrigt werden. Diese Stellen machen deutlich, dass ein demütiger Mensch einen freien Lebensstil hat, weil Gott ihm eine positive Zukunft verspricht. Ich kann mich so annehmen, wie ich bin. Ich muss nicht perfekt sein. Gott verlangt von mir nicht mehr, als ich leisten kann. Demut heißt, ich nehme den Weg, den Gott mit mir vorhat, an. Und wenn ich dann oder jemand anderes, wenn ich auf andere Menschen von oben herabschaue, weil sie sich so geben, wie sie sind, dann ist das Gottes Problem. Sprüche 6, Vers 16. Diese 6 Dinge hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen und so weiter. Also von den Dingen, die Gott hasst, ist das erste hier genannt, stolze Augen. Und das stolze Augen, das ist eine Einstellung eines Menschen, der sich selbst überschätzt und andere geringschätzt. Und warum hasst das Gott? Und ich glaube, Gott hasst Stolz, weil wir Menschen eigentlich keinen Grund haben, stolz zu sein. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 7, denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Jetzt würden wir sagen, wow, Paulus, mach mal langsam. Was sagst du? Alles, was ich habe, ist ein Geschenk? Siehst du nicht, wie ich mich in der Schule und im Studium angestrengt habe? Die anderen haben gechillt und Party gemacht, aber ich habe gelernt und ich habe jetzt einen besseren Schulabschluss als die anderen. Und das habe ich doch, und ich habe jetzt eine bessere Berufsausbildung oder höhere Stellung. Das habe ich mir doch selbst und meinem Fleiß zuzuschreiben. Oder man sagt, Paulus, ich habe 24/7 im Job Gas gegeben, auf der Arbeit, mich eingesetzt und jeden Cent gespart. Das war Disziplin und harte Arbeit. Wie kannst du sagen, dass Gott mir das einfach so geschenkt hat? Ich denke, Paulus würde sagen, ja, richtig, du hast mehr gelernt oder mehr gearbeitet als andere. Und Gott ehrt das und respektiert das auch. Die Disziplin und den Fleiß, die du an den Tag legst. Und Gott schenkt das, schätzt das. Aber die Grundvoraussetzung dafür, dass du das machen kannst, dass du arbeiten kannst, lernen kannst, die sind dir von Gott geschenkt. Vielleicht lernen andere genauso viel wie du, aber sie haben vielleicht nicht so die Aufnahmefähigkeit, dass sie so schnell lernen können. Oder vielleicht arbeiten andere Menschen genauso hart, aber sie leben nicht in einem Land, in dem sie mit ihrer Arbeit ihre Familie ernähren können. Und Gott wird natürlich unseren Fleiß und unsere Disziplin schätzen, aber Gott will auch, dass uns klar ist, dass all die Dinge, die wir tun, arbeiten, lernen, dass Gott uns das überhaupt erst ermöglicht, das zu tun. Und Gott hasst Stolz, weil durch den Stolz überhaupt die Sünde und das Böse in die Welt gekommen ist. Ich weiß nicht genau, in der Bibel ist es natürlich nicht so genau geschildert, aber der Teufel war der höchste Engel. Nach Gott kam er direkt. Und vielleicht war er sowas wie der Worship-Leiter, wo man im Himmel Gott angebetet hat. Und irgendwann hat er gesagt, ja, ich habe keine Lust mehr, Gott anzubeten. Ich will selbst angebetet werden. Und sein Stolz und sein Hochmut hat die Welt ins Verderben gestürzt, das Böse ist ins Universum eingedrungen und er wurde erniedrigt. Und im Gegensatz dazu steht Jesus. Jesus hat durch seine Demut und Erniedrigung die Welt erlöst und errettet. In Philipper 2, Vers 5 ist das ganz deutlich geschrieben. Er, der Gott im Allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil. Er verzichtete auf seine Vorrechte. Er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Und am Ende heißt es, wird er über alles erhöht. Jesus ist derjenige, der sich am allermeisten erniedrigt hat, aber am Ende auch derjenige sein wird, der am allermeisten erhöht werden wird. Und dieses Muster, dass Gott diejenigen, die sich vor ihm demütigen, das heißt den Weg gehen, den Gott mit ihnen vorhat, dass Gott diejenigen ehrt. Jesus hat sich unter Gott gedemütigt, unter seinen Willen. Im Garten Gethsemane hat Jesus auch gesagt, ich will das eigentlich nicht, aber es ist dein Wille und ich gehe den Weg. Und das ist Demut auch für unser Leben. Das ist für uns vielleicht nicht leicht, diesen Weg zu gehen, den Gott mit uns vorhat. Aber Demut heißt, dass wir diesen Weg für unser Leben akzeptieren. Und Gott verspricht uns, dass er, wenn wir das machen, uns auch zu seiner Zeit erhöhen wird. Wie 1. Petrus 5, Vers 6 sagt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und dieses Muster finden wir in der Bibel ganz oft, dass Gott diejenigen, die er auch gedemütigt hat, wieder erhöht. Bei Hiob war es so, Hiob hatte am Ende mehr, als er vorher hatte. Und was ich ganz interessant finde, ist, König Nebukadnezar, der einmal der damals der mächtigste Mann der Welt war und größenwahnsinnig geworden ist, sodass Gott ihn zu einem Tier, wilden Tier hat werden lassen, der sagt in Daniel 4, Vers 31, aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königstums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Und ich weiß nicht, wie das bei uns im Leben aussehen kann. Vielleicht gibt es bei dir in der Firma eine Stelle, die höher ist und ihr kämpft darum und die Mitarbeiter stellen sich da, wer der Beste ist. Aber du machst da nicht mit und wirst vielleicht trotzdem der Abteilungsleiter oder kriegst die Position. Ich weiß nicht genau, wie diese Erhöhung aussehen kann in unserem Leben. Vielleicht wird sie auch nicht unbedingt sichtbar, aber wir können Gott vertrauen, dass er uns eine positive Zukunft schafft, wenn wir den Weg, den er mit uns vorhat, akzeptieren. Und deswegen führt Demut zu einem befreiten Lebensstil, weil ich mich annehmen kann, wie ich bin. Ich muss andere nicht beeindrucken, ich muss anderen nichts beweisen und ich kann Gott vertrauen, dass er mir eine positive Zukunft schenkt.